Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Manchmal, so scheint mir, ließen sich alle Menschen unserer Erde in zwei Gruppen einteilen. In diejenigen, die andauernd pünktlich und gut vorbereitet sind und in diejenigen, die alles auf den letzten Drücker machen. Und irgendwie heiraten diese Parteien dann miteinander. Also zumindest ist das die Realität in unserer Ehe. Jetzt nach 19 Jahren könnte ich euch keine einzige Situation nennen, in denen meine Frau Erika sich mal verspätet hätte oder an dem sie zu irgendeinem Termin unvorbereitet gekommen wäre. Ich bin aber so ein Typ, ich mache die Sache gerne auf den letzten Drücker. Wir als Pastoren, wir haben ja die Ehre, dass wir immer wieder auch Menschen miteinander verheiraten dürfen. Und im letzten Jahr kam ein Pärchen zu mir ins Office zum Vorbereitungsgespräch für den Traugottesdienst. Und er hat sich so auf das Sofa gelümmelt und sagte zu mir, hier, komm, mach fertig, passt schon, ich will einfach heiraten. Aber sie zückte ihren Block. Und dann ging sie so die ganze Liste so Schritt für Schritt genau durch und sagte mir minutiös, wie der Gottesdienstablauf zu erfolgen hätte und dass sie keine Überraschungen mag. Ich muss euch ja nicht sagen, um wen es geht, aber Marianne und Christoph, wenn ihr irgendwo da seid, Liebe geht raus an euch. Solange man weiß, für wann man sich vorzubereiten hat, ist das ja keine große Sache. Solange du weißt, wann deine nächste Uniklausur stattfinden wird, wirst du dich schon vorbereiten, wenn auch auf den letzten Drücker. Solange du weißt, wann das wichtige Bewerbungsgespräch ansteht, wirst du dich schon vorbereiten, wenn auch auf den letzten Drücker. Und wie gut, dass Heiligabend im Kalender fixiert ist. Das heißt, auch du wirst am 24.12. Geschenke besorgt haben, wenn auch auf den letzten Drücker. Der Clou an dem Gleichnis, das Jesus uns in Matthäus 25, 1 bis 13 erzählt, ist aber, dass du vorbereitet sein solltest, ohne zu wissen, für wann. Ich würde mit euch gerne eine kleine Bibelarbeit machen in dieser Predigt zum Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und das hat so ein bisschen was von Zwiebelschälen heute. Wir werden so Schale für Schale uns dem Kern nähern. Und am Ende werden wir alle feuchte Augen haben und miteinander weinen. Seid ihr bereit dazu? Ich möchte ein paar Verständnisfragen stellen und mich so zum Kern des Gleichnisses vorarbeiten. Erste Frage: In welchem Moment und in welchem Zusammenhang erzählt Jesus eigentlich dieses Gleichnis? Nun, Jesus steht unmittelbar vor seiner Hinrichtung am Kreuz. So wie wir jetzt kurz vor Ostern stehen, so ist auch Jesus in dem Moment, wo er dieses Gleichnis erzählt, kurz davor, seinen Passionsweg anzutreten. Ab Kapitel 26 im Matthäusevangelium werden wir in das Passionsgeschehen mit hineingenommen. Am Anfang von Kapitel 24 erfahren wir, dass Jesus den Tempel verlässt, sich auf den Ölberg in Jerusalem zurückzieht und ins Gespräch kommt mit seinen Jüngern. Nämlich über die Zeichen, an denen wir erkennen werden, dass das Ende der Welt naht. Und so entsteht die sogenannte Endzeitrede von Jesus in den Kapiteln 24 und 25. Dort erzählt Jesus einige Gleichnisse. Er spricht über seinen unmittelbar bevorstehenden Tod, aber auch über seine Wiederkunft, spricht Jesus. Er spricht über die große Zeit der Trübsal und über das Weltgericht. Und unser Gleichnis hier von den klugen und törichten Jungfrauen ist also ein Teil dieser etwas längeren eschatologischen, endzeitlichen Predigt Jesu. Und dann fällt auf, dass in Kapitel 25 Jesus nicht nur ein, nicht zwei, sondern drei Gleichnisse erzählt, in denen er allesamt betont, dass etwas getan werden muss, um am Ende zu den Gewinnern zu gehören. Hier die 10 Jungfrauen, danach spricht er von dem Gleichnis, wo die Talente den Knechten anvertraut werden und schließlich spricht er von dem Gleichnis vom Weltgericht. Und immer gibt es zwei Gruppen, die einen sind die Loser, die anderen sind die Gewinner. Bei den Jungfrauen entscheidet es sich an der Frage, ob sie ausreichend Öl dabei haben. Was meint dieses Öl? Das werden wir noch sehen. Bei den Knechten entscheidet es sich an der Frage, ob sie mit den ihnen anvertrauten Talenten gut gewirtschaftet haben. Und ob du zu den Schafen oder zu den Böcken beim Weltgericht gehören wirst, entscheidet sich an der Frage der Nächstenliebe. Also ob man die Hungrigen gespeist, die Nackten gekleidet und die Gefangenen besucht hat. Und dadurch erweckt das gesamte Kapitel 25 im Matthäusevangelium und auch unser Gleichnis den Anschein, dass Jesus so eine Form von Werkgerechtigkeit predigen würde. So nach dem Motto, du musst gewisse Werke tun und erfüllen, um dann am Ende von Gott gerecht gesprochen werden zu können und in den Himmel zu kommen. Diese Spannung, die liegt jetzt hier im Raum. Eine zweite Frage. An wen richtet sich dieses Gleichnis? Nun, Jesus erzählt dieses Gleichnis seinen Jüngern. Und das hat dazu geführt, dass manche Bibelausleger gesagt haben, naja, die 12 Jünger standen ja symbolisch für die 12 Stämme Israels. Wahrscheinlich will Jesus mit diesem Gleichnis sich ganz konkret an Israel wenden, sodass sich die Juden mit den 10 Jungfrauen aus dem Gleichnis identifizieren sollten. Demnach wären die 5 klugen Jungfrauen, die ausreichend Öl dabei hatten, das wären diejenigen aus dem Volk Israel, die an Jesus als Messias glauben und sich für seine Wiederkunft bereit machen. Und die 5 törichten Jungfrauen wären demnach diejenigen aus dem Volk Israel, die eben nicht an Jesus als Messias glauben und sich auch nicht auf seine Wiederkunft vorbereiten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dieser Ansatz ist einleuchtend für mich. Denn was Matthäus so stark von den anderen Evangelisten, wir haben ja nicht nur das Evangelium von Matthäus, sondern dann auch von Markus, Lukas und Johannes, und was Matthäus von den anderen so stark unterscheidet, ist, dass er sein Evangelium an eine jüdische Leserschaft und Zuhörerschaft richtet. Matthäus legt von Anfang an dar, dass es ihm wichtig ist, die jüdische Abstammung Jesu darzulegen. In Matthäus 1, Vers 1 sagt er direkt, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und Matthäus hat dann die meisten alttestamentlichen Zitate und Israel-Bezüge. Bei Matthäus lesen wir, dass Jesus ausdrücklich sagt, dass er zum Volk Israel gesandt worden ist, nicht zu denen, die keine Juden sind. Das spricht er in Matthäus 15, 24 zu der kananäischen Frau. Und natürlich wissen wir aus dem gesamten Neuen Testament, dass sich Jesu Auftrag auch über Israel hinaus erstreckte und dass er seine Gemeinde aus allen Völkern und Nationen sammeln möchte. Aber es ist ein Anliegen von Matthäus, Jesus in seinem Israel-Bezug hervorzuheben. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass dann in der Mitte des Matthäus-Evangeliums das Messias-Bekenntnis des Petrus auftaucht. Matthäus 16, Vers 16, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Genau das ist das Ziel von Matthäus. Er will seiner Leserschaft, seiner Zuhörerschaft Jesus als Messias vorstellen. Und so wundert es auch nicht, dass das Gleichnis von den 10 Jungfrauen schließlich nur bei Matthäus zu finden ist. Dies führt mich jetzt zu einer dritten Frage. Hat dann dieses Gleichnis uns, den Nichtjuden, überhaupt irgendetwas zu sagen? Oder könnte ich mir die Predigt hier heute Morgen nicht einfach sparen? Ich würde sagen, dieses Gleichnis hat auch uns, den Nichtjuden, unbedingt etwas zu sagen. Denn auch hier im Saal oder am Livestream oder bei uns am Podcast sitzen Leute, die sich als Jünger von Jesus verstehen, die an Jesus als den Messias glauben und die seine Wiederkunft erwarten. Schaut mal, Jesus hätte natürlich nicht nur von 10, sondern auch direkt von 12 Jungfrauen sprechen können, wenn er sich ausschließlich auf die 12 Jünger und die 12 Stämme Israels hätte beziehen wollen. Aber er spricht von 10. Es ist natürlich gut möglich, dass Jesus diese Zahl einfach deshalb verwendet, weil sie anschaulich ist und gut durch 2 zu teilen ist. Aber ganz oft, wenn die Bibel Zahlen erwähnt, versteckt sich eine Symbolik dahinter. Und im hebräischen, jüdischen Denken steht hinter der Zahl 10 die Symbolik von Gesamtheit und Vollständigkeit. 10 Gebote hat das Gesetz Gottes. 10 Plagen hat Gott über Ägypten kommen lassen. 10 Saiten hat das jüdische Harfenspiel. 10 Personen wurden benötigt für eine offizielle Versammlung in der Synagoge. 10 Finger zählen wir an unseren Händen und so weiter. Es kann also gut sein, dass Jesus hier in diesem Gleichnis letztlich nicht nur die Jünger mit jüdischen Wurzeln, sondern die Jünger in ihrer Gesamtheit, also alle, ansprechen möchte, sodass sich auch ein Jesus-Nachfolger im 21. Jahrhundert hier in Bremen tatsächlich von diesem Gleichnis angesprochen wissen darf. Jesus erwartet ja auch an anderen Stellen Klugheit von seinen Jüngern. Er beendet zum Beispiel die Bergpredigt in Matthäus 7, Vers 24, indem er sagt, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug. Also Jesus identifiziert diejenigen Jünger als klug, die sich an seinen Worten ausrichten und orientieren. Und auch die brennenden Lichter sind ein Zeichen von lebendiger Jüngerschaft. In Lukas 12, ab Vers 35 heißt es, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Was will ich mit alledem sagen? Wir als Nichtjuden würden dieses geniale Gleichnis von Jesus einfach links liegen lassen, wenn wir sagen würden, es hätte uns heute nichts mehr zu sagen. Nein, ich glaube, dieses Gleichnis spricht auch zu uns, denn wir alle steuern der Wiederkunft Jesu entgegen und sollten bereit sein, wenn er kommt. Eine vierte Frage. Was sollten wir über den damaligen Hochzeitsbrauch wissen, was uns hilft, dieses Gleichnis ein bisschen besser zu verstehen? Denn im alten Orient hat man anders geheiratet als im modernen Westeuropa. Zunächst mal war es damals üblich, mit dem Hochzeitsfest am späten Abend zu starten, einfach aufgrund der unsäglichen Hitze am Tag. Und über den genauen Ablauf einer altorientalischen Hochzeit gibt es unterschiedliche Überlieferungen, aber wir können uns das in etwa so vorstellen. Es begann damit, dass der Bräutigam sein väterliches Haus verlassen hat, damit seine Braut in sein väterliches Haus einziehen könnte, das nämlich fortan auch ihr Zuhause bilden sollte. Der Bräutigam wiederum hat das Haus des Brautvaters aufgesucht, um dort vor Ort mit dem Brautvater über den Brautpreis und gegebenenfalls weitere Zahlungen zu feilschen und zu verhandeln. Ja, der Bräutigam hatte damals den Preis zu zahlen, um in die Ehe reinzukommen. Das unterscheidet auch damals von heute. Heute zahlen wir nicht, um in die Ehe reinzukommen, sondern eher, um aus der Ehe wieder rauszukommen. Und vielleicht sollten wir uns am alten Orient mal wieder ein bisschen orientieren, weil die Zahlung eines Brautpreises deutlich gemacht hat, erstens, die Ehe ist absolut wertvoll und zweitens, wer hinein will, der sollte die Kosten überschlagen und sich das Ganze gut überlegen. Aber das nur nebenbei. So, jetzt sind Brautvater und Bräutigam dabei zu verhandeln. Und wir können uns das so vorstellen, dass der Brautvater das erste Angebot des Bräutigams kategorisch abgelehnt hat. Was? So einen billigen Preis willst du mir für meine wertvolle Tochter geben? Es kommt gar nicht in die Tüte. Und dann haben die beiden Ping-Pong miteinander gespielt. Und natürlich, ein Vater, der seine Tochter lieb hatte und der ihren Wert wusste, der hat sich nicht mit einem billigen Preis abspeisen lassen. Und ein Bräutigam wiederum, der diese Braut wirklich haben wollte, hat das Ganze ja auch nicht auf sich sitzen lassen, sondern war bereit, den Preis wieder aufzustocken. Vielleicht können wir sagen, je länger es gedauert hat, um den Brautpreis auszuverhandeln, desto wertvoller der Preis der Braut. Also, dass sich die Ankunft des Bräutigams dann bei der Hochzeit verzögerte, war fast schon normal. Er ließ auf sich warten. Heutzutage warten wir ja auf die Braut, ne? Weil sie der Star der Hochzeit ist. Nicht so damals. Da war der Bräutigam der Star der Hochzeit. Deswegen war der Höhepunkt im Grunde genommen auch die Einholung des Bräutigams zur Braut. Und sobald man verkündet hat, der Bräutigam ist auf dem Weg mit seinem Gefolge, hat man einige Frauen aus dem Kreise der Braut, also Freundinnen, Mägde, Brautjungfern, ihm entgegengesandt und sie hatten den Auftrag, mit ihren Öllampen für ein feierliches Lichtspiel in der Dunkelheit zu sorgen. Und das ist der Moment, wo hier unser Gleichnis einsetzt. Hier habe ich euch mal ein Bild mitgebracht, wie so ein Öllämpchen aussehen konnte. Ein Öllämpchen aus Ton, aber einige Überlieferer bzw. Bibelausleger sagen, dass es wahrscheinlich eher eine Fackel gewesen ist, wo man den Docht in Öl getränkt hat. Wahrscheinlich müssen wir eher an Ölfackeln denken. Gut, es gäbe noch sehr viel mehr über die Hochzeit von damals zu sagen, aber das reicht mal hier, denn ich habe noch ein paar Fragen. Fünftens, woran macht sich nun die Klugheit der einen und die Torheit der anderen Jungfrauen fest? Alle 10 waren Frauen aus dem Kreise der Braut. Alle 10 waren Brautjungfern. Alle 10 hatten sich zurechtgemacht, denn alle 10 waren ganz offensichtlich eingeladen und alle 10 hatten denselben Auftrag. Doch der Unterschied ist, nur 5 von ihnen haben sich für ihren Auftrag ausreichend präpariert. Nur 5 von ihnen haben sowohl ihre Fackeln als auch Reserveöl mitgenommen, hatten also einen Reservekanister dabei. Nur 5 haben ihren Auftrag ernst genommen. Die anderen 5 hingegen waren, naja, was muss man sagen, kopflos, nachlässig, kurzsichtig, leichtsinnig, im schlimmsten Falle gleichgültig gegenüber ihrem Auftrag. Und darin bestand ihre Torheit. Und spätestens hier bekommen ja wir, die wir so mit Jüngerohren dieses Gleichnis hören, so ein bisschen die Härte dieses Gleichnisses zu spüren, wenn wir uns nämlich bewusst machen, wir als Jünger von Jesus sind alle eingeladen. Wir dürfen alle dazugehören. Uns allen gilt die Zusage, das Hochzeitsfest wird stattfinden, der Bräutigam wird kommen. Wir alle dürfen uns bereit machen für die Ankunft des Bräutigams. Wir alle haben denselben Auftrag, dieselbe Möglichkeit. Aber eine Möglichkeit zu haben, ist das eine. Sie zu nutzen, ist das andere. Einen Auftrag zu haben, ist das eine. Den Auftrag mit Klugheit und Weitsicht auch auszuführen, ist das andere. Klugheit und Torheit machen sich in unserem Gleichnis also nicht daran fest, dass die Jungfrauen eingeschlafen sind. Sind ja alle eingeschlafen. Doch für die Klugen war es ein Schlaf der Gelassenheit und für die Törichten war es ein Schlaf der verpassten Gelegenheit. 6. Frage, warum haben die klugen Jungfrauen eigentlich kein Öl abgegeben? Sag mal, wussten die nichts von christlicher Nächstenliebe, die Jesus rund um die Uhr gepredigt hat? Haben die noch nie was davon gehört, dass wir miteinander die Lasten tragen sollen, dass wir den anderen höher achten sollen als uns selbst? Was ist denn hier mit Rücksicht und Hilfsbereitschaft und Gnade und Großzügigkeit? Sind das etwa keine christlichen Tugenden? Doch, sind es, aber die ziehen hier einfach nicht. Denn die 5 Klugen wissen eins: Es ist besser, dass der Bräutigam mit 5 Fackelträgerinnen der Braut entgegenzieht, als mit 10 Mädels, bei denen die Lampe allesamt verloschen ist. Die 5 klugen Jungfrauen haben nicht egoistisch gehandelt, sie haben einfach die Ehre des Bräutigams gewahrt. Klugheit, ihr Lieben, besteht offensichtlich auch darin zu wissen, wann man zu anderen Nein sagen muss. Und wenn es hier um die Wiederkunft Jesu geht, dann bist du in erster Linie dafür verantwortlich, dass du ready bist und dass du ausreichend Öl am Start hast. Deine Fackel sollte in Öl getränkt sein. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass alle anderen ausreichend Öl am Start haben, wenn der Bräutigam zur Hochzeit aufkreuzt. Klugheit bedeutet, dass du deine Ehrerbietung für den Bräutigam nicht rauben lässt von denen, die die Ehre des Bräutigams schon lange aus dem Blick verloren haben. Klugheit bedeutet, dass du deine Treue und Hingabe für den Auftrag, der dir gegeben worden ist, nicht rauben lässt von denen, die nachlässig in ihrer Treue und träge in ihrer Hingabe geworden sind. Klugheit bedeutet, dass du deine Erwartung und deine Vorbereitung auf den großen Tag der Wiederkunft des Herrn nicht rauben lässt von denen, die keine Erwartung mehr haben und keine Lust, sich vorzubereiten. Ich sage es mal so hart, wie es ist. Es ist dumm, zu einem Dummkopf Ja zu sagen. Denn wenn der Dumme schon sein Öl verbaselt hat, dauert es nicht mehr lange, bis er auch dein Öl verbaseln wird. Und das führt mich zur siebten Frage. Was genau meint Jesus denn nun mit dem Öl? Interessiert euch das? Ist euch eigentlich aufgefallen, dass die Braut in dem Gleichnis keine Rolle spielt? Ich meine, im Alten Testament wird Gott oft als der Bräutigam und das Volk Israel als die Braut bezeichnet. Und im Neuen Testament ist es Jesus, der sich frecherweise an die Stelle Gottes stellt, der über sich als Bräutigam spricht und von der Gemeinde als Braut. An mehreren Stellen im Neuen Testament tut es zum Beispiel auch der Apostel Paulus. Und Jesus hätte ja ein Gleichnis konstruieren können, wo er von Bräutigam und Braut spricht. Und dann hätte er einfach das Volk oder die Gemeinde insgesamt und allgemein gemeint. Aber offensichtlich wollte Jesus sich auf das endzeitliche Hochzeitsfest beziehen, aber so sprechen, dass sich jeder einzelne Jünger persönlich angesprochen fühlt. Denn Jesus macht hier deutlich, es gibt einige Dinge, für die bist du immer selbst verantwortlich. Es gibt einige Dinge, die werden deine Eltern nicht für dich regeln. Es gibt Dinge, die werden weder deine Familie, noch deine Freunde, noch deine Kleingruppe, noch dein Chef, noch dein Pastor, noch dein Seelsorger, noch dein Therapeut für dich regeln können, weil du verantwortlich bist. Und deswegen, wenn wir die Frage stellen, was meint denn eigentlich dieses Öl, dann würde ich sagen, das Öl meint etwas, das du nicht einfach teilen, delegieren oder von anderen herholen kannst. Das Öl steht aus meiner Sicht für deine persönliche, deine aktive, gelebte, leidenschaftliche Jesus-Nachfolge. Denn deine Gottesbeziehung kannst du nicht delegieren. Deine Gottesbeziehung können auch nicht andere für dich erledigen. Es geht um dein Gottvertrauen. Es geht um das, was du von Gott erwartest und ob du an ihn glaubst. Und es wäre dumm, wenn du dich darauf verlässt, dass die treuen und klugen Christen schon dafür sorgen werden, dass auch für dich am Ende ein Platz auf der Hochzeit sein wird. Nein, das ist deine Verantwortung. Andere sind nicht dafür da, sich um deinen Glauben zu kümmern, während du deinen Glauben verkümmern lässt. Besorg dir dein eigenes Öl. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge: Jeder ist allein gerufen. Christus will den Menschen einsam machen. Er soll nicht sehen als den, der ihn rief. Und damit sagt Bonhoeffer, dass niemand anderes für dich den Ruf Jesu hören und auf ihn antworten kann. Du musst dich von Jesus gerufen wissen und du musst auf sein Rufen antworten. Vielleicht ist es ja für dich an der Zeit, dass du deinen Glauben nicht länger definierst über die Gotteserfahrung der anderen. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, endlich mal eigene Gotteserfahrungen zu machen. Darf ich noch ein bisschen tiefer gehen und dich ärgern? Warum gehst du eigentlich in diese Kirche? Und warum bist du heute hier? Vielleicht wurdest du eingeladen. Vielleicht sitzt du auch hier, weil du von deinen Eltern mitgeschleppt worden bist. Vielleicht deshalb, weil du hier Freunde finden kannst oder einen leckeren Kaffee bekommst. Und ich finde, das ist richtig gut. Das ist ja schon mal ein guter Start. Aber bleib doch dort nicht stehen. Schau doch in den Spiegel und frag dich, was ist eigentlich mit meinem Glauben? Was ist eigentlich mit meinem Öl? Was ist eigentlich mit meinem Gebetsleben? Was ist eigentlich mit meiner Hingabe, Treue und Leidenschaft Gott gegenüber? Vielleicht ist heute dein Tag, die Fackel deines Glaubens in die Hand zu nehmen, sie in Öl zu tränken und sie wieder brennen zu lassen, damit du Jesus anschauen kannst und sagen kannst, Jesus, ich bin ready. Und ich kann es gar nicht herbeisehnen, dass wenn du eines Tages kommst, dass ich dich mit einer brennenden Fackel in der Hand hier erwarten werde. Könnt ihr noch ein bisschen? Na gut, ich habe noch 3 Fragen. Achtens. Predigt Jesus mit diesem Gleichnis also eine Form von Werkgerechtigkeit? Ich würde sagen, nein, das tut Jesus nicht. Zugegebenermaßen, und das haben wir hoffentlich jetzt miteinander auch gespürt, zeigt Jesus in diesem Gleichnis nicht so sehr den Zuspruch Gottes auf, sondern vor allen Dingen den Anspruch Gottes. Jesus betont in diesem Gleichnis, wie auch in dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten und im Gleichnis vom Weltgericht, was Gott von den Jüngern erwartet. Jesus betont hier das Tun der Jünger. Das ist richtig. Aber damit sagt Jesus nicht, dass sich die Jünger durch ihr Tun den Himmel verdienen könnten. Ich würde sagen, Jesus predigt hier keine Werkgerechtigkeit. Aber Jesus predigt hier eine Gerechtigkeit, die eben in Werken sichtbar wird. Das Öl war sichtbar, es war greifbar, es war anfassbar. Jesus betont in diesem Gleichnis, dass Glaube nichts Passives, sondern etwas Aktives ist. Freunde, sich mit Gnade beschenken zu lassen, aber kein Leben entsprechend der Gnade führen, das ist Torheit. Sich über die Rechtfertigung Gottes zu freuen, aber die eigene Heiligung zu ignorieren, das ist Torheit. Den Zuspruch Gottes anzunehmen und gleichzeitig den Anspruch Gottes abzulehnen, das ist Torheit. Und deswegen ist dieses Gleichnis eine harte Warnung. Es ist eine Warnung vor Nachlässigkeit, vor Lauheit, vor Trägheit, vor Leidenschaftslosigkeit. Es ist eine Warnung davor, dass wir unser Glaubensleben auf die leichte Schulter nehmen und mit dieser auf den letzten Drücker-Mentalität meinen, wir werden schon irgendwie durchkommen. Nein, werden wir nicht. Es gibt ein zu spät. Du weißt nämlich nicht, wann Jesus wiederkommen wird. Das ist hier doch der Clou. Und am Ende des Gleichnisses sagt der Bräutigam zu den törichten Jungfrauen, Matthäus 25, 12 und 13, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Ich kenne euch nicht. Das ist eine Beziehungsaussage. Mit anderen Worten, wer seid ihr nochmal? Haben wir uns irgendwo kennengelernt? Ich meine, dass ihr unvorbereitet für meinen Einzug erschienen seid, damit habt ihr doch deutlich gemacht, dass ihr kein ernsthaftes Interesse an mir habt. Und so ist das Fazit von Jesus, darum wacht, ihr wisst weder Tag noch Stunde. Jesus betont hier die Plötzlichkeit seiner Wiederkunft und den Überraschungseffekt, den es geben wird. Jesus macht hier deutlich die Reue darüber, dass man eine Sache zu spät ernst genommen hat, ist unerträglich. Und das gilt für alles. Es gilt für deine Ehe. Es gilt für deine Vaterschaft. Es gilt für deine Mutterschaft. Es gilt für deine Freundschaft. Es gilt für deinen Job. Es gilt für deinen Dienst. Das gilt für deine Leiterschaftsfunktion. Wenn du irgendwann merkst, ich bin zu spät aufgewacht und der Zug ist abgefahren, dann entsteht ein Schmerz, der ist unerträglich. Man hat Menschen im Altersheim gefragt, was ihr größter Schmerz ist. Menschen im hohen Alter gucken nicht zurück und leiden unter den Dingen, die sie nie gewagt haben, die sie falsch gemacht haben, sondern die sie nie gewagt haben. Es ist der Schmerz des Bereuens, etwas nicht getan zu haben, obwohl man wusste, man hätte es tun sollen. Dieser Schmerz ist unerträglich und vor diesem Schmerz möchte Jesus uns bewahren. Es kann sein, dass du als Jünger irgendwann vor verschlossener Tür stehst und die Hochzeitsparty nur von draußen beobachtest. Und das möchte Jesus nicht. Deswegen erzählt er dieses Gleichnis. Nochmal, die Frage danach, wie wir in den Himmel kommen, die wird ja im Neuen Testament ausführlich und detailliert geklärt. Wir werden gerettet allein aus Gnade und durch Glauben. Wir werden von Gott her gerecht gesprochen, durch das, was sein Sohn Jesus für uns erwirkt hat, nicht für das, was wir selbst für uns erwirkt hätten. Rettung ist immer ein Geschenk Gottes, das wir im Glauben empfangen. Und diese Lehre wehrt sich gegen jede Form von Werkgerechtigkeit. Nochmal, es gibt keinen ethischen Maßstab, den du erfüllen musst, um von Gott her gerechtfertigt zu werden. Wir können uns den Zugang in den Himmel nicht durch gute Werke verdienen. Unsere Ethik, unser Handeln, unser Tun ist niemals eine Bedingung für unsere Rechtfertigung, aber eine Folge unserer Rechtfertigung. Und das führt mich zur neunten Frage. Worin finden wir in diesem Gleichnis dennoch das Evangelium? Ich weiß, ich hab bis hier sehr gesetzlich gepredigt. Und wir brauchen das Gesetz. Wir brauchen das zu hören, dass Gott etwas von uns erwartet, dass er einen Anspruch an uns hat. Wir brauchen das Gesetz, damit wir unsere Unfähigkeit und Erlösungsbedürftigkeit erkennen. Und dieses Gleichnis haut uns vor allen Dingen das Gesetz Gottes um die Ohren. Aber hast du in diesem Gleichnis auch das Evangelium gefunden? Drei Aspekte. Erstens, du bist eingeladen zur Hochzeit. Darauf kannst du dich verlassen. Du bist eingeladen zur Hochzeit. Das ist Evangelium. Für dich ist ein Platz vorgesehen am endzeitlichen Hochzeitsfest. Zweitens, Jesus wird wiederkommen. Das ist sicher. Sicherer als jede Wettervorhersage. Sicherer als jeder Bankenkredit, sicherer als jeder Arbeitsvertrag, sicherer als jede Rente. Diese Dinge können allesamt erschüttert werden. Die Zusagen Gottes können nicht erschüttert werden. Jesus sagt, diese Erde wird vergehen, diese Welt vergehen, mein Wort wird nicht vergehen. Er wird wiederkommen, das ist sicher. Drittens, jetzt ist die Zeit, umzukehren. Das ist Evangelium. Solange der Bräutigam noch nicht hier ist, haben wir, du und ich, haben wir Zeit, uns zu korrigieren und umzukehren. Das Evangelium in diesem Gleichnis lautet, du hast die Chance, dir neues Öl zu besorgen. Die ersten Christen haben das mit der Wiederkunft Jesu wirklich ernst genommen. Die sind davon ausgegangen, dass sie noch zu ihren Lebzeiten die Wiederkunft ihres Herrn erleben würden. Und als diese Wiederkunft dann ausgeblieben ist, hat es zu ordentlich Spannungen in der ersten Christenheit geführt. Aber mir gefällt, welche Perspektive der Apostel Petrus einnimmt. 2. Petrus 3, Vers 9. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein. Er wartet. Er wartet Weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Jetzt ist die Zeit, umzukehren. Jetzt ist die Zeit, sich wieder in Ordnung zu bringen. Die Fackel des Glaubens in die Hand zu nehmen, sie in Öl zu tränken und zu sagen, Herr, mein Feuer brennt. Ich bin leidenschaftlich für dich. Ich nehme das ernst, was du uns aufgetragen hast. Und ich liebe den Gedanken, an deine Wiederkunft zu denken, weil ich werde dich mit einer brennenden Fackel in der Hand erwarten. Unser Bräutigam ist langmütig, er ist geduldig. Er möchte uns die Zeit geben, damit wir uns mit ausreichend Öl ausstatten. Es ist, als würde der Bräutigam Jesus dir heute sagen, ja, ich lasse auf mich warten. Ja, es dauert alles ein bisschen länger als gedacht, genauso wie diese Predigt. Es dauert alles ein bisschen länger als gedacht, doch ihr könnt meiner Zusage vertrauen. Ich werde wiederkommen. Ich werde wiederkommen. Ich werde wiederkommen. Und die 10. und letzte Frage lautet, was solltest du nun tun? Und das, mein lieber Zuhörer, kann ich dir nicht beantworten. Besorg dir dein eigenes Öl. Ich habe nach diesem Gleichnis genug Hausaufgaben. Ich werde heute nach Hause gehen und werde mir ordentlich Öl zulegen. Dieses Gleichnis hat manches in meinem Leben aufgedeckt. Ich weiß ganz genau, ich muss aktiv werden. Dass du aktiv wirst, dafür sind andere nicht verantwortlich. Werde du aktiv. Glaube ist nichts Passives. Glaube ist etwas Aktives. Was musst du nun tun? Komm, wir machen uns bereit, Gott anzubeten. Komm, wir stehen miteinander auf. Halleluja. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Du forderst uns heraus, du konfrontierst uns auch mit dem Gesetz, auch mit dem, was du von uns erwartest und von uns forderst. Und manchmal, Herr, sind wir überfordert. Wir merken, wir können nicht aus eigener Kraft. Wir sind dazu berufen, ein heiliges Leben zu führen. Und so oft kriegen wir es nicht hin. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Gnade, wir brauchen die Kraft deines Heiligen Geistes. Und mein Gebet ist, Herr, schenk uns dein Öl, schenk uns die Kraft deines Heiligen Geistes, das Leben zu leben, wozu du uns berufen hast, Jesus. Herr, wir wollen uns freuen auf deine Wiederkunft. Wir wollen erwarten, dass du als Bräutigam kommst und uns zu dir nimmst, Herr. Und manchmal sind wir so nachlässig und lau und lauwarm und leidenschaftslos. Herr, gib du uns neue Leidenschaft, gib du uns neue Kraft, neue Treue und neue Hingabe, Herr. Entzünde du unsere Herzen, setz du uns in Brand für dich, dass wir brennen für dich, Jesus. Halleluja, Halleluja. Komm, wir singen gemeinsam, wir schauen auf Jesus, wir machen ihn groß, wir kehren zurück an sein Herz. Achte darauf, was der Heilige Geist jetzt bei dir tun möchte. Komm, wir erheben unsere Stimmen gemeinsam.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hoop.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.